Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich bin wie immer nicht alleine. Und mir gegenüber sitzt der Mann, dem ich gar nicht mehr wirklich in die Augen gucken kann, seitdem mir beim letzten Mal das Patrick-Fauxpas passiert ist.
Was war das? Ach so.
Und das auch noch ungewollt. Also in unserem letzten Podcast über Smile habe ich den guten Pascal tatsächlich aus Versehen Patrick genannt. Hallo Pascal.
Hallo.
Wie kann denn das passieren, so oft Pascal hier ist?
Weiß auch nicht. Ich schäme mich auch jetzt noch.
Das ja, ist er schon, hat sich, er hat sich schon, wirklich geschämt. Man hat es ihm angesehen. Aber es hat ja auch eine Vorgeschichte.
Ja, genau. Aber trotzdem. So, es ist furchtbar, dass ich da reingetreten bin in dieses Fettnäpfchen. Und wieder zurück aus dem Papa-Urlaub, auch wenn man das Urlaub nennen kann.
Ja,
der gute Markus.
Ja, hi, endlich mal wieder Markus. Schön, endlich mal wieder hier zu sein.
Und
vor allem mit Patrick in einem Podcast, das ist wundervoll.
Patrick und Matze in einem Podcast und dann noch mit Seppel zusammen hier. Geht jetzt richtig los.
Hat dich schon mal jemand Seppel genannt?
Tatsächlich ja.
Oft.
Das tut weh.
Nein, aber ich kriege tatsächlich unterschiedlichste Versionen. Manche möchten mich auch irgendwie Sebi nennen. Oder
Basti?
So. Ja, Basti ist okay. Basti ist aber auch wirklich engsten Freunden und Familie vorbehalten. Okay. So,
also weil, uns, Pascal. Mhm.
Genau, also wenn ihr jetzt anfangt, ihr dürft Waschti sagen oder Bastel oder
kein gut, ja. Aus, ne? Aber das ist fast schon eine gute Überleitung, ne? So wie man Namen ausspricht und wie man Leute nennt. Aber gut,
genau.
Ich will natürlich hier nicht an mich reißen. Ne?
Ich gehe gleich raus und dann muss meinen Job hier ja gar nicht mehr machen. Der Markus kriegt das schon
normalerweise
hin.
Reden Sebastian und ich nehme erstmal eine halbe Stunde über ganz andere Themen, bevor wir überhaupt sagen, zum Thema kommen.
Sorry, wir können auch nochmal.
Nein, alles gut. Namen richtig aussprechen oder nicht. Wir haben uns gedacht, okay, ich glaube, im Kino läuft schon wieder nicht so wirklich viel geiles Zeug. Gleichzeitig bin ich eigentlich auch gerade, wenn ihr das hier hört, im Urlaub. Also haben wir irgendwie was vorproduzieren wollen. Und dann schneite eine Nachricht ins Hause Filmstarts, dass ein gewisser Keanu Reeves sich mal wieder bemüht, einen alten Charakter, den er vor was 17 Jahren gespielt hat, doch nochmal wieder auszupacken. Wir haben ja alle gesehen, wie gut es bei Matrix 4 funktioniert hat. Und jetzt sind wir bei John Constantine angekommen, beziehungsweise seinem Film Constantine von 2005.
Yes.
Und wie gesagt, hier müssen wir jetzt erstmal die Debatte starten, obwohl es ist eigentlich keine Debatte, aber die neue Netflix-Serie Sandman hat ja Constantine draus gemacht und hier ist es Constantine. Aber ich glaube, es ist in der Hinsicht keine Debatte, weil das ist ja tatsächlich der amerikanische Constantine. So, genau. Das ist ja auch einer der größten Kritikpunkte, den Comic-Fans direkt hatten, so, weil John Constantine ist ein blonder Brite. Ich mir auch denke, okay, so viele, gibt es da so viele von? Und jetzt haben wir einer.
David Beckham.
Zwei.
Wir kriegen
und, jetzt, und jetzt haben wir halt Keanu Reeves mit seinen vollen schwarzen Haaren und er ist dann John Constantine, das spielt in den USA und hat damals irgendwie schon, allein das, dieses Casting hat halt schon für Furore gesorgt.
Ja, und dann mit dem Aussprache fing es ja wahrscheinlich auch an. Ich weiß nicht, ob das vorher schon mal, aber es wird in den Comics wurde es ja, glaube ich, auch schon aufgegriffen, weil es halt einfach auch darauf zurückgeht, dass es den Namen, wenn du den so gelesen siehst, in den USA halt eher Constantine genannt wird und in Großbritannien eher Constantine ausgesprochen wird. Aber Neil Gaiman, also der jetzt auch hinter Sandman steckt, der hat es halt auch ein für alle Mal gesagt, das heißt halt Constantine, weil sich viele eben gewundert haben jetzt bei Sandman, dass auf einmal die neue weibliche Version von Constantine heißt. Aber dass jetzt Keanu Reeves Constantine heißt, ist natürlich vollkommen okay, weil er eben Ami ist. Ein bisschen weird ist es, dass auch der Matt Ryan Constantine heißt, also der aus dem Arrowverse. Der ist ja dann wirklich Brite, in der Comic-Vorlage, aber das haben sie auch in den USA produziert, darum heißt er auch Constantine. Aber auch da wurde sich drüber lustig gemacht. Ich glaube unter anderem in diesem, jetzt geht's auch ein bisschen weit, aber ich glaube unter anderem in diesem Lucifer-Cameo, der bei Crisis on Infinite Earth war, bei diesem großen Special von Arrowverse.
Du, ich bin bei Arrowverse
ich bin da auch nicht richtig drin, aber gerade weil ich Lucy-Fan bin, habe ich mir diesen Cameo angeguckt.
Heißt das offiziell so?
Das heißt offiziell,
ja. Ich habe die Serie nie gesehen. Ne?
Ich hab eine Mitgliedskarte. Nein, aber genau, da machen sie sich auch genau darüber lustig. Dann nennt Lucifer ihn nämlich Constantine und dann sagt, verbessert er ihn und sagt Constantine und das wird halt genau das aufgegriffen. In Comics kam es halt, wie gesagt.
Es gab doch auch mal eine richtige Constantine-Serie, wo auch der Schauspieler farblich besser gepasst hat.
Ja, das war ja der sogar. Also,
und das hat war er der, da, der dann da hat dann auch Constantine gesagt, ja?
Nee, da hieß er dann, glaube ich, soweit ich weiß, zumindest Constantine. Das ist eben die Serie mit diesem Matt Ryan und die wurde ja nach einer Staffel abgesetzt, aber er wurde dann, weil er doch so beliebt war, weil er eben näher an den Comics war, ins Arrowverse halt überführt und hat dann damit gemischt immer mal. Und er spricht den ja, glaube ich, auch in ein paar Animationsfilmen. Also Matt Ryan ist an sich bei Fans, glaube ich, relativ beliebt als Constantine.
Also wir sagen jetzt Constantine.
Ja, weil es halt zu dem Film passt halt, der wird ja auch in dem Film.
Weil wir hören eh nicht darauf, was Neil Gaiman sagt, weil was hat er schon zu sagen? Ich meine, Constantine hat sich Alan Moore ausgedacht.
Ja, genau.
Also, wenn, dann
der hat viel
Alan
damit
Moore
gemacht, aber stimmt, wenn, dann müsste es Alan Moore sagen. Aber der sagt, glaube ich, generell nichts mehr zu seinen Adaptionen, zu den Adaptionen von seinen Werken. Deswegen.
Also ich meine, zu die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen
muss man dafür,
wirklich nichts mehr sagen. Ich war erstaunt, dass er tatsächlich auch From Hell nicht mag.
Ja, den mag ich eigentlich auch ganz gern.
Weil ich den eigentlich ganz cool fand. Aber natürlich, wenn man sich dazu mal die Comic-Schwarte vornimmt, das ist schon krass.
Ja.
Also das ist ja, da merkst du, okay, es gibt auch noch den Unterschied zwischen Comic und Graphic Novel. Und so From Hell von Alan Moore, sehr empfehlenswert, finde ich, aber halt auch wirklich vor allem noch mit so einem fetten Anhang hinten dran, wo er dann auch noch genau aufschlüsselt, so warum jetzt hier das und so, so wirklich seinen ganzen Recherchehergang irgendwie darstellt, so total krass.
Ja gut, da kann man vielleicht auch verstehen, wenn der Film da ist, ja doch eher ein bisschen oberflächlich, aber ich hab ihn gemocht, den Film.
Ich fand ihn auch ganz gut.
Aber ja, From Hell. Ja. Ja. Aber es ist natürlich fast ein bisschen schade, wenn man so sieht, was danach kam mit Watchmen und so, dass Alan Moore seit Liga der außergewöhnlichen Gentlemen gesagt hat, nee, interessiert mich alles nicht, lasst meinen Namen da raus.
Aber kannst du es nicht verstehen?
Also ja, ja, klar, ich kann es voll verstehen, aber es ist halt ein bisschen schade. Weil
obwohl
das
ich
so
auch
ganz,
sagen muss, dass
ist sehr konsequenter offenbar.
Ja, obwohl ich auch sagen muss, dass ich die Comic-Reihe Liga der außergewöhnlichen Gentlemen jetzt auch nicht so stark fand.
Habe ich nicht gesehen.
Also ich hab mir mal irgendwie ein Band dazu geholt oder so. Und habe mir jetzt auch gedacht, so, naja, so.
Wobei es ja erstmal nach einer geilen Story eigentlich klingt, ne?
Absolut, absolut. Mhm. Aber ich glaube, letztendlich besser hingekriegt hat es dann Penny Dreadful.
Okay.
Diese Serie, die ja dann
das war cool, ja.
Frankenstein, was haben sie noch?
Dracula war dann auch.
Dracula, Van Helsing, irgendwie so.
Und Josh Hartnett.
Josh Hartnett und Eva Green.
Als Werwolf.
Also,
Spoiler.
Ja, ja, genau. Nee, aber die Serie fand ich wirklich sehr,
ja,
sehr geil.
Ja, die war ziemlich cool.
Die kann man auch zurzeit kostenlos gucken bei Freevee, dem kostenlosen Streaming-Dienst von Amazon Prime.
Aber die haben immer nur die deutsche Fassung, oder?
Oh, das weiß ich nicht.
Ja, weil ich hatte irgendwie mal geguckt.
Ich meine,
die haben dann immer auch nur die deutsche Fassung.
Aber bei Netflix ist es irgendwie inzwischen rausgeflogen? Weiß ich gar nicht. Die waren ja
bei
Netflix.
Es war eine lange Zeit bei Netflix, aber dann sind sie rausgeflogen, ja, ja.
Ich weiß nur, dass ich die Ankündigung News halt geschrieben habe und da mal geguckt habe und Penny Dreadful auf jeden Fall dabei war.
So.
Ja, eine Empfehlung am Rande.
Ja, ich wollte gerade sagen. Und jetzt merkst du schon, wie, ne, Pascal und ich haben die Kunst des Ausschweifens und vor allen Dingen Abschweifens schon sehr perfektioniert.
Ja.
Aber kommen wir mal zurück zu Constantine. 2005 mit Keanu Reeves in der Hauptrolle. Er spielt John Constantine, ein, ja, wie nennt man ihn denn? Ermittler in paranormalen Sachen.
Dämonologe?
Ja, ich weiß nicht.
Exorzist?
Jäger / Exorzist, Detektiv.
Ja.
Keanu Reeves.
Genau. So Fox Mulder nur noch krasser.
Ja.
Und er wird halt irgendwie auf die junge Polizistin Angela aufmerksam, beziehungsweise andersrum, sie wird auf ihn aufmerksam, weil sie den Selbstmord ihrer Zwillingsschwester untersucht und sich ganz, ganz sicher ist, okay, die hat sich nicht selbst umgebracht, weil die war streng katholisch und die würde sowas im Leben nicht tun und kommt dann halt Constantine auf die Schliche und der hilft ihr dann irgendwann widerwillig, weil es das, ich vergesse, Speer des Schicksals oder irgendwie so, seinen Weg irgendwie nach L.E. findet, wodurch dann der Sohn des Teufels heraufbeschworen werden soll und da spielt dann Engel Gabriel, grandios gespielt von Tilda Swinton, noch eine wichtige Rolle und andere Figuren und überhaupt. So.
Und überhaupt.
Ich bin echt erstaunt, dass der damals nicht irgendwie Erfolg hatte oder so. Ich weiß gar nicht, kann mir gar nicht so richtig erklären, warum so viele irgendwie dann doch gesagt haben, ne, Constantine ist nicht meins.
Ist der denn insgesamt so gefloppt?
Ich wollte gerade sagen, war jetzt kein, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht nochmal, ich mache das auch gerne, ich habe jetzt nicht nochmal direkt nachgeschaut.
Also er war jetzt, glaube ich, auch kein Flop in dem Sinne, aber es war jetzt auch nicht so
Mega-Hit.
Der Mega-Hit.
Naja, genau, und der wurde halt auch eher so mittelmäßig aufgenommen von Kritiken.
Genau, und der ist dann halt, glaube ich, wirklich erst so, ne, wie es manchmal so ist, im Laufe der Jahre dann so zu so einem ich weiß nicht, kann man da schon Kult
sagen? Das ist schon fast so ein kleiner Kult, ja, würde ich auch sagen. Also vielleicht gar nicht unbedingt bei uns so, aber ich glaube sogar noch mehr in den USA. Aber da ist schon, es gab ja seit Jahren dann noch immer wieder Gespräche, ob jetzt ein zweiter Teil kommt. Keanu Reeves sagt ja schon ewig, dass er da Bock hätte und so. Also deswegen, das wurde immer wieder diskutiert und gar nicht so für so unwahrscheinlich gehalten. Aber die neue Ankündigung ist halt so konkret wie noch nie.
Ja, aber Keanu Reeves sagt immer, dass er zu allem Bock hat. Also ich wette, wenn du einfach netter Dude,
da kann ich Nein sagen.
Wenn ihm jetzt irgendjemand erzählt, okay, lass mal noch Point Break 2 machen oder irgendwie sowas, wäre bestimmt auch noch dabei. Also,
ja, ich weiß nicht, vielleicht waren die Leute auch ein bisschen durch nach den zweiten und dritten Matrix-Filmen, dass sie nicht mehr so Bock auf Keanu Reeves hatten, keine Ahnung.
Vielleicht war es auch so ein bisschen so 2005 so eine Mystery-Fatigue irgendwie so, dass man irgendwie vielleicht auch damit dann einfach so ein bisschen durch war, weil ich glaube, dann ist das war auch so die Zeit, da war dann so dieser ganze große Hype um Mystery und Zeug, so Akte X, glaube ich, war dann auch irgendwie so kurz vorm Aussterben und.
Oder es war halt eher andere Mystery, die angesagt wurde von Shyamalan und sowas, ne?
Stimmt, ja. Weil
Dämonenzeug wollten die Leute nicht sehen.
Ja, ich weiß auch nicht, ob Konstantin nicht einfach zu klein war, vielleicht auch. Also hierzulande bestimmt, aber jetzt in den Staaten.
Ja, da weiß ich nicht genau, wie du sagst. Also wie bei vielen Comicreihen, so quasi, die so ein bisschen als B-Riege gelten, die sind bei uns halt kein großes Ding, aber in den USA ist es schon was anderes, deswegen weiß ich nicht, ob das so schön. Aber vielleicht haben sie auch einfach den Titel gesehen und dachten die ganze Zeit, heißt das jetzt Konstantin oder Konstantin?
Gucke ich mir nicht an. Hätten es mit in Lautschrift drunter schreiben müssen, so aufs Poster. Ich kann mir auch vorstellen, jetzt, dass vielleicht auch daran liegt, dass dieser Film so gefühlt doch mehr so direkt so die Comicleser anspricht. Weil so ist jetzt keine Art von Comicfilm, der dir jetzt nochmal in Ruhe erklärt, das ist John Constantine. Er ist als kleines Kind, hat er schon Geister gesehen. Deswegen hat er sich umbringen wollen. Deswegen wurde er irgendwie jetzt hier wieder hingebracht. Und so, das passiert zwar irgendwann so in Gesprächen mal so ganz, ganz kurz, aber letztendlich schmeißt dich der Film ja direkt rein. Und ich liebe diese Eröffnungssequenz, wenn John da gerufen wird zu diesem Exorzismus, den er da durchführen muss. Und das Erste, was wir einfach nur sehen, ist ein Typ, der sich jetzt mal die Kippe anmacht und da dann den Flur lang geht und dieses junge Filipino-Mädchen, glaube ich, irgendwie das so gefesselt am Bett und schon so exorzistmäßig so rumspastet und er dann da anfängt irgendwie so überhaupt nicht, wie man es vom Exorzisten gewohnt ist, sind so, ja, ich lege meine Zigarette erstmal hier hin und dann springe ich so aufs Bett drauf und gucke erstmal, was du überhaupt für ein Dämon bist und so. Und
ja, allein die Sequenz, wo er sie einfach an den Hals boxt, weil das Fieder so rausguckt, das ist echt so, wow. Aber ja, es ist ein verdammt, verdammt cooler erster Auftritt. Und sie sagt im Grunde auch alles schon was über die Figur, was du so wissen willst, allein durch diesen Auftritt. Er ist halt wirklich ein, ja, schon abgefuckter, lässiger Typ, auch ein ziemliches Arschloch eigentlich auch. Aber halt jetzt nicht total, also es geht ihm schon irgendwann, hat so das Gefühl, es geht ihm schon irgendwie nach, er struggelt schon ein bisschen so damit und so, also es ist so, es steckt schon einiges drin, so in diesem kleinen Auftritt, da muss auch Keanu Reeves gar nicht mal viel spielen, irgendwie mal verstrahlt er das so aus und das ist auch so aufgebaut und so geschrieben, diese Eröffnungssequenz, die wirklich Spaß macht, dass du wirklich schon viel erfährst über die Figur, das ist echt ein cooler Einstieg auf jeden Fall.
Ja, also auf jeden Fall Badass, würde ich sagen, aber nicht so ausgestellt. Es wirkt nicht so, wie man das ganz oft das Gefühl hat, dass es so zwanghaft auf cool getrimmt ist, sondern es wirkt schon sehr natürlich. Aber es gibt natürlich noch eine andere Eröffnung, die ich immer sehr lustig finde, wenn dieser Speer gefunden wird, der irgendwo in Mexiko liegt und die brechen durch so eine kleine Holzwand durch. Ah, okay.
Cool. In der Nazi-Flagge.
Ja, genau, in der Nazi-Flagge, ja.
Nazis dürfen auch nicht
fehlen. Leichte Hellboy-Vibes da noch.
Ja, Hellboy, oder als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, boah, geil, da steckt bestimmt eine coole Indiana Jones Story. So Indie auf der Suche nach dem Speer des Schicksals. Und,
das wäre eigentlich echt eine coole Story.
Im Wettkampf natürlich wieder mit den Nazis, weil die natürlich, nachdem sie schon die Bundeslade und den Heiligen Gral nicht kriegen konnten, dann wollen sie jetzt.
Wer weiß, was in Indie 5 passiert. Wissen wir es denn inzwischen so richtig?
Und es wird ja auch passen. Wir.
60er Jahre Mondlandungsscheiß und sowas.
Ist es so? Wissen wir das?
Ist es so, ja. Es ist wirklich so. Also hast schon ganz, ganz viele Set-Fotos auch damals gehabt, so wo die Mondlandung zelebriert wird und Moonlanding und überall so dran stand. Also
vielleicht ist das aber auch nur die Eröffnung.
Und dann kommt der Speer.
Und dann kommt die krasse Rückblende. Ja. So, auf einmal sehen wir Chris Pratt als Indiana Jones. Weil, wir haben doch einen jungen Indiana Jones noch gefunden. Und jetzt gibt es doch wieder Nazis in Indiana Jones. Und keine Ahnung. Nee, aber also im Augenblick ist wohl wirklich so 60er, 70er Jahre Mondlandung.
Aber das ist doch voll was für dich. Oder nicht? Du bist doch so ein bisschen Verschwörungs.
Du bist doch so ein Verschwörungstheoretiker.
Ja, bin ich ja auch. Aber nicht bei Indie.
Ah, vielleicht ist ja cool.
Mal gucken. Ja,
ich meine, die Latte liegt ja erstmal nicht so hoch jetzt nach dem
Film. Die Latte liegt unten auf dem Fußboden.
Also, naja.
Ja, gut, nicht ganz so schlimm. Gut, aber Konstantin, wir waren, genau.
Stimmt.
Da war noch was. Ja, diese Eröffnungssequenz, jetzt haben wir über den Fundort des Speers schon gesprochen, ganz, ganz kompliziert. Und wie gesagt, aber diese Eröffnungssequenz, auch wenn es dann irgendwie auf einmal heißt, so, ich brauche einen Spiegel und der muss so und so groß sein. Und dann haben wir auch Chaz Kramer, ein junger Shia LaBeouf, den sehr, sehr viele gerne vergessen, dass er in diesem Film mit auftaucht. Vor allen Dingen, ich finde es lustig, ich wusste gar nicht, dass Chaz Kramer in den Comics sogar so geehrt wurde, dass es sogar ein Spin-off gab, weil die Comic-Reihe zu John Constantine, weil Alan Moore hat die Figur erfunden für Swamp Thing und hier Garth Ennis hat es ja dann weitergeführt mit dieser Hellblazer-Reihe. Und es gibt wohl tatsächlich Hellblazer, Chaz Kramer. Wow. Also er hat irgendwann wohl auch mal kurz so einen kleinen eigenen Run gehabt. Und hier versucht er ja die ganze Zeit so ein bisschen so cool zu sein wie Keanu Reeves, a.k.a. Konstantin, aber darf er eigentlich nur immer mit dem Taxi fahren.
Ja, ist eigentlich im Prinzip die gleiche Rolle, die Shia LaBeouf auch in I, Robot hatte, ne? Da war er ja auch so der Sidekick von Will Smith, der immer gerne mithalten würde, aber
Er hat häufig irgendwie so seine frühen Rollen sind alle irgendwie so mehr so diese Sidekick-Sachen. Ja. Aber es passt ja irgendwie auch zu ihm. Also wenn er da dann immer irgendwie, auch wenn sie da später dann bei Papa Midnight in den Club da gehen wollen und du musst natürlich erraten, was die Karte ist und so, ich will auch und so.
Ja, macht das ganz, ganz sympathisch. Ja,
und er hat dann noch so ein niedliches Milchgesicht.
Ja, voll. Ich wusste es noch, dass er da mitspielt, aber dann habe ich ihn gesehen.
Wenn man sich dann überlegt, was jetzt aus diesem Mann so geworden ist, ist es schon echt krass. Aber wie gesagt, ich liebe diese Eröffnungssequenz, wenn dann dieser krasse Dämon da im Spiegel gefangen ist. Und
ja, das ist auch wirklich wieder so, das ist auch schon ein Vorwort von dem Rest. Er ist auch echt ganz, hat echt ein paar gute visuelle Ideen. Also das ist recht stylisch einfach, viele Sachen so. Und das ist umso erstaunlich, weil Francis Lawrence hat ja vorher eigentlich nur Musikvideos gemacht, der später dann auch die Tribute von Panem-Filme gemacht hat und Red Sparrow und so, aber das war sein erster Spielfilm. Aber Musikvideos prädestinieren dafür so ein bisschen, gerade so visuell für ein paar starke Bilder zu sorgen, das macht er hier auf jeden Fall.
Das fand ich auch. Also ich fand zum Beispiel echt geil, so dieses, das ist ja so ein bisschen das Upside Down irgendwie vorweggenommen, ne? Wenn Konstantin irgendwie in die Hölle reist, so, dass es dann halt irgendwie quasi der gleiche Ort ist, nur halt irgendwie alles total abgefuckt, alles kaputt, super windig, die Windmaschinen laufen, drei Wetter tough, die Frisur hält.
Aber um in die Hölle zu kommen, gibt es ja scheinbar verschiedene Möglichkeiten, ne? Also man muss entweder einer Katze ganz tief in die Augen gucken. Ja. Oder was macht er denn noch?
Aber immer Wasser. Eigentlich ist ja immer Wasser.
Die Füße sind im Wasser.
Ja.
Wahrscheinlich
sie ist da kurz in dieser Badewanne.
Genau, sie ist in der Badewanne.
Und dann geht er noch auf den Stuhl.
Genau, aber selbst da ist ja dann auch, glaube ich, noch irgendwie Wasser irgendwie mit im Spiel. Also das
fand, da ist auch Wasser. Da wird Wasser zugeschüttet.
Ich fand diese Wasserkomponente irgendwie sehr, sehr spannend. Ja. So vor allen Dingen,
wenn er noch was? Ja, gerade in der Hölle. Und da gibt es ja auch die Zeile, ob es Wasser in der Hölle gibt.
Naja, genau. Aber ich finde es irgendwie cool so.
Nee, aber der Stil ist wirklich, also klar, effektmäßig ist es jetzt ein bisschen angestaubt, aber es sieht schon ziemlich cool aus. Eine ziemlich coole Interpretation der Hölle. Und ich habe auch noch mal gelesen, und das haut auch hin, die haben halt so als Inspiration so vor allem Nuclear Blasts halt genommen. Also das ist halt wirklich, wenn du diese Bilder kennst von irgendwie Nukleartests, dass Sachen halt in die Luft fliegen, das ist halt genau der Moment halt für immer geloopt im Grunde. Und so sieht es halt auch wirklich aus, als ob die Sachen die ganze Zeit weggeblastet werden, weggeweht werden. Das ist schon ziemlich cool.
Ja, nur die Viecher in der Hölle sehen. Ja. Also die sind mittlerweile nicht mehr so gut gealtert, weil die...
Ja, vor allem auch recht generisch einfach so. Ne?
Also, naja, klar. Ja. Aber dafür finde ich, haben wir, also zum Beispiel von dem ganzen Creature-Design, ich mochte diesen Krabbenmann, ich weiß nicht, ich bestehe aus Krabben und Insekten und allem möglichen anderen Scheiß, den fand ich immer irgendwie sehr, sehr lustig.
Ja. Vor allem, wie er so ganz, ganz nebenbei fragt, ob er Feuer hat oder was weiß ich, und dann zack.
Und natürlich aber so von den Figuren, wie gesagt, Gabriel. Also ich muss sagen, ich fand es damals eine wirklich geile Idee, dass du einfach gesagt hast, hier, Tilda Swinton, du bist jetzt unser Erzengel Gabriel.
Ja, lange bevor Gwendolyn Christie zu Lucifer wurde, gab es genau, einen Gabriel als, ja.
Und ich finde, es hat halt grandios gut gepasst.
Ja, vor allem, es hatte auch so, ich habe den Film jetzt tatsächlich nach vielen Jahren nochmal gesehen. Ich habe den früher, also ich mochte den, du sagst schon mal gleich, aber das hört man ja wahrscheinlich schon raus, dass wir den alle irgendwie mögen. Damals auch sehr gemocht und relativ oft geschaut, aber jetzt echt lange nicht mehr. Und die hatte so einen Eindruck damals hinterlassen, dass ich dachte, sie wäre viel mehr in dem Film. Die ist ja erstaunlich wenig Szenen eigentlich. Und das wurde mir jetzt erstmal wieder so richtig bewusst. Aber die hinterlässt wirklich einen coolen Eindruck. Passt echt super. Macht das echt gut für die Kürze der Rolle eigentlich. Die gibt ja jetzt nicht so viel her, aber haben sie echt eine gute gefunden.
Ja, allein durch das sehr androgyne Auftreten von Tilda Swinton. Und Tilda Swinton ist halt eine der Besten. Also die reißt halt Szenen einfach an sich.
Ja, und wenn wir schon bei Kürze sind, Der geilste Auftritt ist immer noch, wie heißt der, Peter Stromare oder so?
Ja, ich traue mich auch nicht, den auszusprechen, weil ich es nie genau weiß.
Als Lucifer.
Unfassbar gut, ja.
Also, mega geil. Ja. Also erstmal die Tatsache, dass man echt so nur seine Füße so runterkommen, die dann komplett mit, was ja, Pichter, keine Ahnung was, voll sind. Dann aber diesen strahlend weißen Anzug, wo du dir immer denkst, wie zur Hölle kann der Teufel irgendwie einen strahlend weißen Anzug tragen?
Ja, vor allem zumal ich, glaube ich, damals auch wirklich verwirrt war, ist das jetzt Gott oder ist das jetzt der Teufel, als ich den damals im Kino gesehen habe, das haben sie echt ganz, ganz coole Idee gewesen. Also
allein diese Sequenz, so, wenn Konstantin ihn da halt quasi ruft, so, weil er dann auch die ganze Zeit immer im Film gesagt wird, so, ja, also wenn John Konstantin stirbt, das ist die einzige Seele, für die der Teufel höchstpersönlich auf die Erde kommt. Und das so auch so als den Story-Kniff dann am Ende zu haben, so, okay, wie löse ich das Ganze? Okay, ich bringe mich selbst um, damit der Teufel mich abholen kommt. Ich liebe allein diese Abschlusssequenz.
Ja, dieser ganze Dialog ist ja auch irgendwie brillant. Und dann, wie der Teufel ihn am Ende von seinem Krebs noch befreit, das ist so grandios.
Ja, es ist einfach auch so eine super, also wir greifen jetzt natürlich ein bisschen vorweg, aber das ist halt eine super Auflösung einfach auch für den Film. Das ist ja so ein bisschen, wie nennt man das denn in dem Fall? Devilus Ex Machina? Also, im Grunde ist der Teufel ja dann einfach, klar, Konstantin opfert sich, aber der Teufel ist einfach da und löst halt alles.
Ja.
Und damit ist der Film irgendwie zu Ende und dann halt noch die Sache mit Konstantin, dass er ihm wirklich den Krebs nimmt, damit er doch noch auf der Erde bleibt und so, ist halt auch ein super Setup für den zweiten Teil damals schon gewesen und gerade durch diese starke Szene hätte ich damals auch echt Bock gehabt, dass irgendwie gerade die beiden nochmal irgendwie zusammen zu sehen. Die haben auch irgendwie so eine geile Chemie zusammen, also trotz dieser kurzen Szene, aber das ist echt super.
Aber ich hätte gedacht, ich greife jetzt auch nochmal weiter vorweg, man sieht ja dann am Ende, wie er wieder in die Tasche greift und sich dann dieses Nikotin-Kaugummi, ich hätte gedacht, er zündet sich wieder direkt einer an.
Stimmt, das war jetzt auch, damals fand ich das irgendwie einen ganz coolen Gag, wie das inszeniert ist, aber inzwischen dachte ich auch, das wäre ein bisschen geiler gewesen,
wenn
noch einer angesehen
hätte. Nach dem Motto, ich habe eh nichts
gelernt. Das hätte noch mehr,
alles scheißegal.
Ja. Aber wenn wir schon dabei sind mit diesem, was wir so erwartet haben, ich finde es nach wie vor wahnsinnig faszinierend, dass sie diese stark angedeutete Romanze zwischen Konstantin und Angela nie auskosten. Yeah. Also es gibt ja diesen einen Moment, wenn sie quasi auch sehen will, was er sehen will, wo sie ja dann in diese Badewanne kommt. Und sie ja dann dieses Ganze so, alles ausziehen? Und so, schweig schon. Konstantin? So, nee, Schuhe reicht so nach dem Motto. So, wo du denkst, okay, der Schelm hat kurz überlegt. So, ach komm, du.
So eine Szene würde es im zweiten Teil wahrscheinlich auch nicht mehr geben. Aber.
Und auch zum Schluss auf dann ja nochmal, auf dem Dach so, wenn quasi
kurz vorher ja auch schon, als sie dann quasi wieder sie selbst ist da neben dem Becken da.
Genau.
Da ist ja auch so der Moment und dann auf dem Dach nochmal in die andere Richtung quasi. Also erst macht er keine Anstalten, dann macht sie keine Anstalten.
Fand ich echt sehr spannend, zumal ich meine, mit Rachel Weisz hast du ja nun auch so die perfekte Dame für so Keanu Reeves, wo du wirklich sagen könntest, okay, da können wir jetzt halt irgendwie nochmal wieder so ein nettes Leinwandpärchen draus machen und 99% aller Filme würden das heute halt auch einfach irgendwie bringen und ich fand es damals schon einfach geil, dass sie halt wirklich sagen, okay, wir teasern's und wir wissen ganz genau, bei den beiden ist halt auch irgendwie so diese Chemie da und es fehlt halt einfach nur irgendwie was und wahrscheinlich auch einfach so ein Konstantin, der so von nach allem Wasser halt über die Welt und die Unterwelt irgendwie weiß, ich sag so, sorry, das willst du nicht. So, ja. Ne?
Es passt ja auch zur Figur.
Mhm. Ja, total.
Und es, ich weiß gar nicht, wenn da jetzt so eine Romanze, so eine Liebesgeschichte noch mit reingeschrieben geworden wäre. Hm? Ich weiß nicht, ob das den Film dann nicht auch noch mal so ein bisschen das Tempo verschleppt hätte.
Ja, aber wie du sagst, ich meine, es ist ja, manchmal wird es ja nicht mal extra reingeschrieben, sondern es wird dann einfach gemacht, die küssen sich dann einfach und das ist halt, fühlt sich ja schon fast obligatorisch an für Filme. Ich glaube, so ein jüngeres Beispiel war halt bei Morbius. Die haben halt überhaupt keine Chemie zusammen, ja, finde ich, die beiden, aber knutschen sich dann halt irgendwann, weil es sein muss offenbar. Deswegen war es auch da und damals war das halt, gab es halt auch schon unzählige Beispiele und deswegen fand ich das auch so erfrischend, dass es halt trotz dieser Teaser da nicht passiert. Und das war voll, ja, völlig in Ordnung. Und das hat halt dem Film eher genützt als irgendwie geschadet. Also, war
super. Das ist so dieses Actionfilm-Klischee so, ne? Den ganzen Film über haben wir nichts, aber zum Schluss gibt's die Knutscherei. Ja, so. Und also, ich meine, sie hätten es ja selbst hier zum Schluss, also diese letzte Szene auf dem Dach, wo sie sich ja so gegenüberstehen, ja, prädestiniert dafür. Ja. Vor allem, selbst danach ist der Film ja dann einfach vorbei. Es kommt ja nicht nochmal irgendwie. Also es außer kommt noch eine Post-Credit-Szene. Aber der Film ist dann vorbei, so. Und wenn da jetzt ein Kuss gekommen wäre, hättest du gesagt so, ja, okay, habe ich gewusst so, aber dass sie konsequent genug sind, der Figur an sich einfach irgendwie so treu zu bleiben, fand ich in dem Augenblick immer wirklich sehr, sehr geil.
Das sind so viele kleine Entscheidungen, die den Film dann doch irgendwie so ein bisschen über so, also kleine und auch große Entscheidungen über so Standardkost irgendwie hinausheben, weswegen auch immer noch so viel Spaß macht und das gehört auch dazu.
Ja, und wie gesagt, auch dieser ganze Thriller-Detective-Aspekt, der da so mit reinspielt und diese unterschiedlichen.
Ja, wie du vorhin eben auch schon meintest, auch dieses Worldbuilding, wie das gehandhabt wird, gefällt mir halt auch total. Also, dass man wirklich, das meintest du ja bei der Einstiegsszene, dass man eben wirklich so in viele Sachen einfach reingestoßen wird oder die einfach kurz fallen lassen wird. Also, manchmal gibt es so ein bisschen ungelenken Expositionsdialog, aber hält sich in Grenzen im Vergleich zu vielen anderen Comic-Verfilmungen, finde ich. Mhm. Aber sonst hast du halt wirklich, die Sachen werden einfach irgendwie hingeworfen und sind halt einfach so. Und es ist auch, gerade wenn man sich so viele heutige Comic-Verfilmungen anguckt, erstaunlich und erfreulich, wie unironisch das alles ist. Also es ist halt, du hast zwar so manchmal so ein bisschen ein paar Gags drin und so ein bisschen verschmitzt ist es manchmal, aber es ist insgesamt dafür, dass das alles kompletter Nonsens halt ist, ist es irgendwie erfreulich unironisch. Und das gerade aus heutiger Sicht macht es dann deswegen, also hat mir das auch wieder gefallen.
Ja. Ich fand, als ich ihn jetzt wieder gesehen habe, man wird schon sehr reingeworfen. Man muss das nehmen, was man kriegt. Ich hatte dann so ein bisschen, ab und zu mal so ein bisschen meine Probleme damit. Die Figuren hier hast du, mach damit was. Dann hast du hier noch Balthasar, mach damit was. Aber insgesamt stimmt das schon. Dadurch kriegt der Film halt auch ein gutes Tempo und viel wird aus der Bewegung heraus erklärt.
Ja, richtig. Und der ist eben auch, das passt eben auch zum Tempo. Er ist halt auch überschaubar lang, sage ich mal, gerade wenn man sich so heutige, neuere Comic-Verfilme anguckt, so 3 Stunden, The Batman, der natürlich super ist, aber eben halt 3 Stunden geht und der geht halt knapp 100 Minuten und dann.
Hast du ihn inzwischen gesehen?
Ja, ich habe ihn inzwischen gesehen.
Respekt.
Ich hatte halt nicht so viel Zeit.
Unmöglich. Da muss das Kind halt mal zu Hause bleiben.
Oder mitgucken.
Oder mitgucken. Ja, und ich fand zum Beispiel auch, wenn ich immer sehr, sehr cool fand, ich vergesse leider mal seinen Namen, ist dieser dicke Priester. Ja. Der ihm da Brute immer aushilft. Und yes, ich finde halt auch diese Szene so kaputt, wenn Balthasar ihm da irgendwie ja offensichtlich irgendwas ins Ohr flüstert und er dann in diesem Späti da jede Wodkaflasche mies, und es irgendwie aufmacht und es kommt für ihn einfach nichts raus und irgendwann kriegst du mit, ja, es kommt die ganze Zeit was raus und das säuft sich da dann irgendwie zu Tode. Und da hatte ich dann auch jetzt beim erneuten Kuh, weil das hatte ich schon wieder total vergessen, da kommt ja dann auch so von Konstantin irgendwie so ein Voice-Over und ja, auf der Erde der Kampf zwischen dem Bösen und dem Guten und dann siehst du ja auf einmal, okay, der Kioskbesitzer ist irgendwie ein Engel und so, ach so, okay, das gibt's also offensichtlich doch auch irgendwie, dass hier. Das
hat noch mehr angedeutet.
Und, quasi. Ja, ne, so, also, ich meine, das ist ja dann auch die Post-Credit-Scene, weil Chaz stirbt ja leider dann seinen so heroischen Tod.
Ganz schnell Nebenfigurenverschleiß.
Ja. Und in der Post-Credit-Scene sehen wir ja Konstantin vor dem Grab von Chaz Kramer und dann erscheint Chaz in seiner Engelsform und fliegt dann gen Himmel und so. Das war so eine Post-Credit-Scene, wo ich auch gedacht habe, so, warum?
Ja. Gut, dass ich die nicht gesehen habe.
Ja, aber das ist auch wirklich alles. So. Also, das sagt ja auch nichts weiter. Also es ist noch nicht so, wir sind noch nicht bei dem Marvel-Kram angekommen, wo jede Post-Credit-Scene dann auch direkt irgendwas bedeuten muss. Oder
tatsächlich habe ich die auch, glaube ich, erst bei so und so viel Sichtung irgendwo gesehen.
Ich auch. Ich habe es irgendwann halt mal gelesen, so, weil ich immer meinte, so, Hä? Krass, ist so eine Szene? Und dann
ich meine, ich war nie jemand, der sofort irgendwie aufgesprungen ist beim Abspann, aber gerade damals habe ich mir, glaube ich, einen Abspann nicht bis ganz zum Schluss angeguckt.
Ich gucke mir immer nur diese Mid-Credits eigentlich an, so wenn dann nochmal die Namen kommen und dann der Titel kommt und wenn dann anfängt zu laufen und zu laufen und zu laufen.
Ja, genau so war es gerade früher oft so. Genau. Ja.
Aber wie gesagt, ich mag die unterschiedlichen Figuren, auch sehr Papa Midnight, so wo du dir auch gefühlt hast, hier Jimon Honsu, der den spielt, da steckt ja ein eigener Film eigentlich drin. So. Also ich glaube, wenn sowas wie dieser Konstantin-Film heute produziert worden wäre, du hättest sofort 1000 Spin-Offs. So, also das Papa Midnight-Spin-Off, weil, wie gesagt, allein dieser Club und dann seine komische Lagerhalle, die ja auch so wirkt wie die Lagerhalle am Ende von Indiana Jones 1, so mit dem ganzen Zeug, das da rumsteht. Und hier, ich habe den, was war das, der elektrische Stuhl von Sing Sing oder keine Ahnung und so viele Seelen sind durch diesen Stuhl gerast und das fand ich immer geil.
Und der Club an sich ist ja anscheinend auch so eine, weiß ich nicht.
Dämonenabsteiger oder sowas, ne?
Aber wo sie beide so Dämonen und Engel so irgendwie zusammen.
Toleriert sind.
Ja, klar, da steckt noch mehr drin, aber das kriegt der Film erstaunlich gut hin, dass du wirklich viele so eine Kurzauftritte hast, die sind nicht alle so stark wie jetzt bei Gabriel, aber du hast trotzdem irgendwie sehr prägnante Figuren, die irgendwie im Gedächtnis bleiben, auch durch die Darsteller. Oder
man hat ja auch noch diesen Typen, der Konstantin mit seinen Waffen.
B-Man.
B-Man mit dem Drachenfeuer und so weiter. Und da hatte ich so ganz, ganz schlimme Erinnerungen an Van Helsing. Da gibt es ja auch den Typen, der Van Helsing mit seinen Waffen ausstattet.
Das habe ich schon wieder vergessen.
Ja, diese komische Armbrust und so kriegt er ja dann und dann muss er los. Aber
dann muss er los.
Ja, ich habe ja damals, Van Helsing war vorher und ich habe gedacht, Konstantin geht vielleicht auch in so eine Richtung, weil wie alt war ich, ne? War ich vielleicht 11 oder so, als ich Van Helsing gesehen habe, war natürlich krass, Van Helsing. Mhm. Wenn du mit 11 siehst, ist es der beste Film. Ja, geht die ganze Zeit ab, Dracula, alles geil. Und ja, zum Glück ist es nicht so. Konstantin kann man heute noch gucken, Van Helsing nicht. Nee.
Van Helsing ist bei mir so lange her, den müssen wir einen Podcast machen.
Das wäre mal ein Podcast.
Ja, wenn ich meine, Hugh Jackman belebt ja jetzt auch alte Rollen wieder, also wenn er vielleicht macht er auch nochmal Van Helsing.
Wer weiß. Oh Gott, aber ich. Also, ne, ihr kennt das Spiel da draußen, leinwandliebertfilmstarts.de, einfach nur im Betreff Van Helsing. Dann machen wir einen Van Helsing-Podcast.
Ja, wirklich, gerne. Das war wirklich auch damals schon, ich glaube, ich war ein bisschen älter, 3-4 Jahre älter gewesen sein als Pascal oder so. Und habe damals auch noch viel Scheiße geil gefunden, aber da war selbst bei mir vorbei bei Van Helsing. Also gerade im Finale, wo diese schon damals schlecht aussehenden CGI-Monster irgendwie gegeneinander kämpfen.
Nee, Van Helsing fand ich damals, glaube ich, im Kino gesehen.
Ja, ich habe den auch im Kino gesehen mit meiner Mutter.
Ich meine, das war doch auch so, war da nicht auch irgendwie noch so hier dieser von Terry Gilliam, Brothers Grimm oder
den
so?
Gab's auch
mit Heath Ledger und Matt Damon und so. Das war ja auch alles so ein bisschen so, wir kosten mal so diese Fantasy-Horror-Schiene irgendwie auch. Da war doch Monica Bellucci als die Königin.
Vielleicht war auch deswegen einfach ein bisschen Overkill und deswegen ist Konstantin, dachten viele halt so wie du. So ein bisschen,
wahrscheinlich ist das so der Fall. So. Ja. Und vor allen Dingen gerade, weil auch, so ich weiß ja auch, Van Helsing hat ja damals wirklich schon ziemlich miese Kritiken gekriegt. Voll.
Und der war schweineteuer.
Und naja, vor allen Dingen, ich will wissen, da sind ja auch so viele.
Kate Beckinsale ist noch
dabei. Ja, ne? Kate Beckinsale und
Steven Sommers hat den gemacht, ne?
Steven Sommers. Hat 150 Millionen gekostet oder so.
Naja, weil sie wahrscheinlich wirklich gedacht haben, okay, Mumie haben halt alle gefeiert, jetzt machen wir sowas mit Monstern. Ja. Wahrscheinlich so der verfrühte Versuch, das Dark Universe aufzubauen, bevor Tom Cruise gekommen ist und es gekillt hat.
Eigentlich eine geile Idee, dieser Van Helsing, aber
absolut. Wie gesagt, aber da bin ich halt wieder, ne? Guckt alle Penny Dreadful so, weil das ist eigentlich so diese, auch alle diese viktorianischen Literaturmonster irgendwie in eine Geschichte gepackt, aber halt wirklich spannend erzählt. So, ne?
Oder halt die alten Hammer-Filme.
Oder die alten Universal-Filme.
Die alten Universal-Filme, natürlich.
Oder bald Werewolf by Night. Da sieht ja genauso aus.
Ich bin aber auch, also ich meine, ich fand den Trailer irgendwie ganz nett, aber da bin ich mittlerweile auch im Augenblick.
Ich wüsste nicht, welche Marvel-Produktion kommen sollte, dass ich sage, da habe ich jetzt mal Bock drauf. Inzwischen.
Wir schweifen schon wieder ein bisschen ab.
Ich hoffe aber einfach, dass sowas wie Werewolf by Night tatsächlich mal so ein bisschen was ist, wo Marvel zeigt, wir können auch mal was anderes machen, so, ne? Weil ich meine, Du, Pascal, ich weiß, Pascal schüttelt den Kopf und ja auch zu Recht, weil ich letztendlich alles, was Marvel irgendwie mal versucht, irgendwie so ein bisschen, ich quäl mich ja gerade Woche für Woche durch She-Hulk.
Ja, ich finde es nicht so schlimm, aber.
Ich finde es katastrophal.
Aber es ist trotzdem, also, ich weiß nicht, es wurde halt oft gesagt, jetzt kommt was komplett Neues und anderes und am Ende stimmt es halt nicht. Und hier, ja, weiß ich nicht, also es ist halt immer noch die Frage, ob sie das halt so durchziehen, wie das im Trailer aussieht. Und wenn sie das zumindest so für einen Großteil des Films machen, dann ist es schon.
Das ist aber ein Film, ne?
Das ist aber ein Film, ja, ja. Okay. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist auch der Unterschied Comic-Verfilmung damals und heute irgendwie. Weil sowas wie Constantine, wenn mir vorher keiner gesagt hätte, dass es irgendwie auf einem Comic basiert, würde ich jetzt auch nicht irgendwie daran denken, dass es jetzt hier so ein Comicfilm ist. Also ich habe immer doch das Gefühl, dass sie zumindest früher sich doch einfach gesagt haben, okay, ja, Comic, scheiß drauf. Wir nehmen so ein paar Versatzstücke und packen das irgendwie zusammen, aber versuchen noch einen eigenständigen Film zu machen. Gerade Marvel hat es ja irgendwie anfangs auch irgendwie noch hingekickt, wenn ich mir sowas wie Blade angucke oder so. Ja. Das ist halt,
definitiv.
Ist halt geil so. So dieser Film. Gut, abgesehen von den CGI-Bluteffekten dann am Ende so, kannst du den heute immer noch gucken und er ist grandios. Und
den zweiten auch.
Oh, ja, noch mehr
und,
sogar hast.
Und Marvel jetzt ist halt wirklich so dieses Schablone und wir legen halt vielleicht mal einen anderen Filter drüber und jetzt ist es halt bei Werewolf by Night mal ein bisschen schwarz-weiß und ich hoffe wirklich, dass es so ein Film ist, wo ich am Ende da sitze und sage so, okay, geil, so, das habe ich mal irgendwie gebraucht.
Ich glaube
gebraucht,
es auch jedes Mal, wenn die sagen, es wird jetzt komplett was anderes. Mal schauen. Ich bin sehr gespannt. Ist ja nicht mehr lange hin.
Ja, stimmt. Ne? Ja. Obwohl, ne Moment.
Achso, wenn der Podcast hier rauskommt, dann ist es schon fast. Wenn der Podcast
hier rauskommt, dann ist es schon fast soweit. Ja. Am 7. Oktober kommt Werewolf by Night. Ja.
Super.
Ja.
Pascal freut sich riesig.
Pascal guckt dann lieber einfach nochmal Constantine.
Zum Beispiel,
freut sich.
Kann man ihm auch nicht verübeln.
Nee, und es ist auch ein toller Film. Also wie gesagt, wir haben es ja schon auch gesagt, ich finde ihn, ist von der Länge her eigentlich genau richtig, weiß ganz genau, okay, jetzt muss ich ein bisschen auf Charakter gehen, jetzt gehen wir mal wieder ein bisschen auf Action und ich finde auch einfach das Tempo und die Dynamik dieses Films funktionieren einfach richtig gut, so als schöner Unterhaltungsfilm.
Und es gibt Geheimnisse. Also der Film, es gibt
das kann man auch erstmal so stehen lassen.
Ja, es gibt Geheimnisse. Nein, der Film formuliert seine Mysterien ja nicht aus. Diese Mythologie, die er da aufbaut, die scheint ja endlos zu sein. Also wie ich eben schon gesagt habe, dann kommt halt irgendwie auf einmal dieses Drachenfeuer und dieser Käfer in dieser kleinen Box und sowas. Ja,
man hat die ganze Zeit das Gefühl, dass die Welt halt irgendwie noch größer ist, ohne dass es halt groß ausbuchstabiert wird.
Und ja, und man hat Lust, da mehr zu erfahren. Ja, also ich freue mich auf den zweiten Teil, auf jeden Fall.
Ja, es ist halt so ein bisschen wie so eine Bond-Geschichte aufgebaut. So, ne? So, wir fangen mit seiner letzten Mission an, dann kommt das Intro und dann sind wir in der neuen Story und dann haben wir unseren Q und dann haben wir unser Bond-Girl irgendwie so. Und
fehlt halt ein cooler Vorspann mit einem geilen Song.
Ist halt, das kommt jetzt bestimmt beim zweiten Teil. So, fliegen die ganze Zeit irgendwelche Kreuze an den aber so, es ist halt einfach eine gute Formel, die hier auch Francis Lawrence als Regisseur einfach zu bedienen weiß. So, ich meine, so was danach gekommen ist von ihm, so können wir jetzt mal so ein bisschen stehen, aber ich bin jetzt nicht so der größte Tribute-Fan. Sparrow fand ich ganz, ganz furchtbar.
Den habe ich nicht gesehen.
Das ist, also ich glaube, der einzige Grund, warum man diesen Film gemacht hat, war, weil man gesagt hat, okay, Jennifer Lawrence zeigt die ganze Zeit ihre Brüste. Und wenn sie ihre Brüste nicht zeigt, dann ist sie zumindest in irgendwas so Enges und Knappes, dass sie kurz davor sind, raus zu explodieren.
Da muss ich den wohl mal gucken.
Und das
ist einfach von J-Lo zu J-Lo gewechselt. Ja. Weil er hat ganz viele Jennifer Lopez-Musikvideos
gemacht. Und das Ding ist halt so diese Agenten-Story, die da irgendwie mit, ich fand die so langweilig. Die ist so übermäßig kompliziert erzählt, so.
Der geht ja auch 2,5 Stunden oder so, ne?
Es ist auch schade, ne? Wenn er da so eingestiegen ist mit dem, klar, das liegt halt daran, dass es nicht so ein Mega-Hit war, aber da ist so irgendwie.
Aber er hat auch I Am Legend gemacht.
Ja, gut, genau. Das ist schon zumindest.
Und da ist ja auch ein zweiter Teil, also war mal, dann gab es ja einen kleinen Zwischenfall. weiß ich nicht, ob kommt bestimmt noch, ob mit Will Smith oder ohne, aber.
Oder Chris Rock vielleicht.
Aber ich glaube, das Problem ist dann echt immer so, dann war so in diesem Franchise-Modus drin, da mit diesen ganzen Tribute von Panem-Filmen und so, und das ist ja dann auch da hast du ja dann, glaube ich, gerade, vor allem er ist ja erst später eingestiegen, ne? Ist irgendwie bei Teil 2 oder so. Mhm. Ja. Dann hast du wahrscheinlich nachher irgendwann auch nicht mehr so die Möglichkeiten,
ja, das ist auch manchmal so, dass jeder Anflug,
frei zu entfalten. Ja,
dass jeder Anflug von Handschrift dann so ein bisschen flöten geht.
Ja. Das merkt man ja auch bei dem Harry Potter-Regisseur, diesem David Yates.
Ja,
David Yates.
Oh, ja, hör mir auf, ey. Warum meine, sie den so lange behalten haben.
Weil der Dienst nach Vorschrift kann halt.
Ja, ja, genau.
Ja, das ist halt wirklich. Also ich mag zwar gerade auch die späteren Harry Potter, nicht alle, aber mag ich schon. Ja. Aber ja, nee, stimmt total. Der ist
aber
so,
die
wirklich
ersten
so ein Paradebeispiel
sind halt einfach
dafür.
So auch visuell viel ansprechender.
Das war dadurch noch spannender, dadurch, dass du wirklich immer, also erst Chris Columbus mit seinen quasi Kiddie-Filmen, dann Alfonso Cuarón und so, dass du wirklich immer so einen anderen Stil hattest. Das war so, das hat dir das wirklich auch spannend gemacht.
Ja,
und so,
ja, genau.
Oder? Allein an dem Aspekt schon, das ist natürlich auch dann irgendwann abhanden gekommen.
Deswegen bin ich aber echt mal gespannt, weil Francis Lawrence ist ja auch für den zweiten Teil jetzt quasi bestätigt worden. J.J. Abrams irgendwie als Produzent zusammen mit Akiva Goldsman, der ja auch das Drehbuch dann schreiben wird.
Was weiß ich nicht, aber der hat, glaube ich, einen Oscar für Beautiful Mind bekommen, glaube ich, oder?
Ja, also Akiva Goldsman ist, glaube ich, auch so Hit und Miss. So.
Voll,
ja,
total.
Also, Legend geschrieben.
Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, dass irgendwie Beautiful Mind war so fast so ein Glücksfall, wenn man jetzt so guckt, was er so, also er hatte jetzt auch,
der
war ja sehr aktiv
einer der schlimmsten Filme
in der Picard-Serie mit drin und so, das ist alles
Beautiful Mind?
Ja. Das ist doch echt so. Nee, den mochte ich schon.
Ich weiß, ich mochte ihn auch, aber ich habe mich schon so lange nicht mehr gesehen. Aber
das ist einer meiner Hassfilme.
Sehr gut. Leinwandliebe@filmstarts.de Podcast.
Ja, deswegen weiß ich nicht, ob das so eine gute Nachricht ist. Er hat ja irgendwie schon mitproduziert hier beim ersten Teil, aber bei Akiva Goldsman bin ich mir auch echt immer so, gerade jetzt, wie gesagt, bei Picard, oder weil ich gerade großer Star Trek-Fan eigentlich bin, naja.
Hat er den ersten Konstantin denn auch geschrieben?
Nee, da hat er nur
produziert, glaube ich.
Das waren so ein paar No-Names, oder?
Ja, genau.
Ich glaube, die haben auch gerade. Also, ich habe jetzt nicht nochmal extra nachgeguckt, aber im Abstand dachte ich so, okay, ja, haben sie doch ganz nett gemacht.
Ja.
Wer auch immer ihr seid.
Ja, also, ich glaube, es war sogar auch nur ein Autor.
Na, ich glaube, es gab zwei. Vielleicht auch ein von Story und FF Screenplay kann auch sein.
Ja, ich bin auf jeden Fall echt gespannt, weil ich meine, jetzt sind ja trotzdem auch 17 Jahre irgendwie vergangen und es werden sicherlich ja noch ein, zwei vergehen, bis das Ding dann irgendwie in die Kinos kommt und wir darüber sprechen.
Oh. Und eine ganz entscheidende Frage. Mhm. Keanu Reeves in Konstantin 2, lange oder kurze Haare?
Ich denke auch, ich habe gerade auch gedanzt überlegt, lange oder kurze Haare, ja.
Wenn noch ein John Wick angekündigt wird, dann lange.
Das ist schon das, was mich am meisten bei Matrix 4 gestört hat. Dass er einfach John Wick war, der jetzt gerade mal irgendwie diese Theorie bestätigt hat, die viele ja zu den John Wick-Filmen haben, dass das auch alles in der Matrix spielt. Aber wo ist denn da die ganze Zeit die Polizei? Das ist wirklich so. Also,
der wirkte viel sehr, sehr müde und nicht so
ich
richtig.
Ich hoffe, dass sie bei Konstantin 2 dann wirklich irgendwie nichts mal sagen, ja, okay. Also er muss sie sich nicht blond färben, so weit müssen wir nicht gehen, aber.
Ja, das ist halt echt, ich finde es umso erstaunlicher. Wie gesagt, wir hatten ja kurz mal Matt Ryan, wir kennen uns jetzt alle damit, glaube ich, nicht so sehr aus, aber ich habe halt ein bisschen reingeguckt, dadurch, dass der gerade bei Fans so beliebt ist, dass sie das jetzt doch machen. Das war, glaube ich, also zumindest hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute halt jetzt doch einen Konstantin bekommen haben, der näher an der Comicvorlage war. Dass sie auch deswegen dann so gedacht haben, ja, jetzt scheiß drauf, jetzt ist es zu spät für Garnolis Konstantin, können wir jetzt nicht nochmal bringen. Andererseits, vielleicht ist es dann doch zu nischig. Für mich war es auch immer so ein bisschen, also klar ist er näher an der Comic-Vorlage, aber das ganze Arrowverse ist halt alles so ein bisschen immer cosplayig. Also das wirkt halt so, als hätten sich Fans in die Kostüme gesteckt. Mag sehr nah mit Leidenschaft und so, jetzt bringe ich die ganzen Arrowverse-Fans gegen mich auf und so. Aber wir haben halt auch nicht das Budget wie Streaming-Serien irgendwie dahinter. Aber trotzdem, es ist immer so alles, es wirkt alles so ein bisschen gekünstelt. Und deswegen sehe ich eigentlich lieber so ein Keanu Reeves in der Rolle, als dann Matt Ryan, ehrlich gesagt.
Aber kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Konstantin 2 richtig einschlagen wird. Es wird auch wieder so ein Ding werden, was sie zwischen dem nächsten Matrix und John Wick reinhauen. Es wird wieder ein Flop werden, obwohl der Film wahrscheinlich cool wird, vielleicht.
Ich hoffe es so.
Ja,
ne? Ich meine, kommt halt dann auch wieder darauf an, was für eine Story sie denn irgendwie drumrum
schreiben. Ich glaube, das wird schon cool. Ich kann mir vorstellen,
Story ist ja cool fast. Keanu Reeves ist immer noch cool.
Nee, Keanu Reeves ist immer cool, aber ist er noch so angesagt, dass er Leute für Konstantin
kriegen Das ist eine gute Frage, weil es war ja diese große, man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass diese große, also er ist ja immer irgendwie beliebt, das ist ja auch das Erstaunliche bei Keanu Reeves, und völlig zu Recht. Er ist ja auch, er ist absolut breathtaking.
Und er hat echt 3 Mega-Comebacks in seiner Karriere geschafft, so, ne? Aber Konstantin,
Er ist halt auch, er ist auch wirklich einer meiner Schauspiel-Crush so immer, also wirklich alles aufgesaugt, was er so gemacht hat, irgendwie seit, ich weiß nicht, ich glaube Speed war so meine Einstiegsdroge bei Keanu Reeves damals und seitdem war ich voll dabei immer bei allem, was er gemacht hat. Deswegen, er hat immer so eine Welt, aber jetzt war ja gerade die große Keanu Reeves Renaissance nochmal Und die ist ja dann wahrscheinlich schon fast so ein bisschen wieder
vorbei. Die ist vorbei. Ne? Also man muss ja, wann ist der erste John Wick gekommen? 2016, 17? Irgendwie nee, früher, so, oder?
Ich meine, 14 vielleicht oder so, 14, 15. Genau. 14, 15
ja. Und dann hätte ich gesagt, so die darauffolgenden 3-4 Jahre waren so die Keanu Reeves Jahre. Ich finde, das ist jetzt schon wieder relativ weit her. Auch beim dritten John Wick war es ja jetzt auch nicht mehr so, hatte ich nie mehr das Gefühl, boah, krass. Dritter John Wick, obwohl er natürlich beliebt war, aber wenn ich daran denke, wie das beim ersten und beim zweiten war, vor allem beim ersten, ja. Ich weiß nicht,
hat das Matrix jetzt, glaube ich, auch gedämmt. Also egal, Matrix wie man jetzt selber
Matrix findet, war natürlich auch nochmal so ein Flop. Problem. Ja. Vielleicht auch das gleiche Problem, was Konstantin der Erste hatte nach Matrix 2 und 3. Weiß ich nicht.
Ja, ich bin auch gespannt. So. Also ich glaube, wenn, dann wird halt wirklich Keanu Reeves irgendwie Leute ziehen. Ich kann mir halt auch echt vorstellen, dass sie vielleicht dann wirklich noch sagen, okay, zweite Hauptrolle oder so, holen wir uns denn irgendwas Frisches oder so, irgendwie einen Namen, der gerade irgendwie heiß
Florence
ist.
Florence Pugh.
Ja, genau. Ich wollte es nicht aussprechen.
Aber hast du in seinen Augen gelesen.
So nee, nach dem Motto, ich habe schon gesehen, wie er gegrinst hat.
Florence Pugh, so jetzt auch noch in Konstantin so, oder irgendwie sowas.
Why
so.
Not?
Why not?
Und um halt da dann noch irgendwie, weil ich gebe dir da absolut recht. Also ich glaube, allein weil Konstantin jetzt halt nicht universell als der krasseste Shit abgefeiert wird und diese Keanu Reeves-Ära jetzt ja auch schon so ein bisschen vorbei ist wieder, dann brauchst du, glaube ich, am Ende halt wirklich da noch so 2-3 krasse Namen und am besten noch irgendwen großen, altehrwürdigen in so einer Schurkenrolle noch mit dazu irgendwie. Zusätzlich irgendwie natürlich zu Peter Stromare als
Stromare.
Prego. Klingt das ja italienisch.
Ich glaube, er kommt aus Schweden.
Ja, klar. Aber wir sagen es trotzdem.
Ja, das klingt Stromare.
Stromare. Und dass du da dann vielleicht, keine Ahnung, am Ende hast du Robert De Niro irgendwie als Gott. Denn, oder?
Solange es nicht Morgan Freeman ist. Mal wieder.
Das wird zu offensichtlich.
Ja. Ja, why not? Konstantin ist im Bruce Almächtig-Universum angesiedelt.
Aber dann kommt Jim Carrey. Ja, es ist auch echt die Frage, ob das
gut.
Es ist ja sehr, also sehr viel in der Zwischenzeit so in der Comic-Adaptionswelt passiert, ob das irgendwie relevant ist überhaupt, weil es halt so weit davon weg ist. Ob es damit irgendwas macht, ist halt die Frage. Es ist halt das ganze MCU in der Zwischenzeit passiert. Keine Ahnung, ob das da irgendwie sich niederschlägt, jetzt sowohl was das Interesse der Zuschauer angeht oder ob es halt egal ist, weil man es nicht jetzt genau sieht, das ist jetzt irgendwie eine Comic-Verfilmung. Und als auch also die Art, wie es dann halt gemacht wird und erzählt wird, da habe ich halt
und
ein bisschen
Angst.
Und
auch die Altersfreigabe.
Ja,
richtig. Der erste ist schon ab 16, ne? Ist der erst ab 16?
Der ist in Deutschland ab 16, ja. Ich weiß gar nicht, ob er im USA hat, aber glaube ich PG-13 sogar, oder?
Wird er nicht ordentlich geflucht?
Nee, es wird nämlich genau einmal fuck gesagt, was du ja bei PG-13 machen darfst.
Okay.
Deswegen, ich habe jetzt nicht nochmal nachgeschaut.
Blutig ist er ja auch nicht.
Genau, ich habe jetzt nicht nochmal nachgeschaut, aber das deutet so darauf hin, dass sie einmal so ein herzliches Fuck halt sagen. Ich glaube, Gabriel sagt einmal zu ihm so, you're fucked. Und das machen die ja dann gerne mal bei
PG-13. Und Sex gibt es auch nicht.
Ja. Nee, genau. Und es gibt nicht mal einen Kuss.
Unmöglich.
Mir ist gerade eingefallen, wen wir dann noch mit reinbringen können, weil dann können wir unsere tolle Nick Cage-Anekdote dann noch mit reinbringen. Nämlich Nick Cage. Ja, weil Nick Cage war ja damals angedacht für die Rolle von Konstantin.
Tatsächlich als Tarsem Singh den inszenieren.
Das finde ich auch so geil.
Wahnsinn.
Tarsem, ja.
Den hätte ich ja fast lieber gesehen.
Ich wollte gerade sagen, also Tarsem als...
Das wäre natürlich visuell noch viel.
Vor allem, dann hätte
geworden.
Es so richtig lange ausufernde Höllensequenzen gegeben.
Schon, das wäre unfassbar gewesen. Nur in der Hölle gespielt.
Für alle da draußen, die sich gerade fragen, warum wir bei dem Namen Tarsem Singh so ausrasten, The Fall... Immer noch einer meiner Lieblingsfilme und davor hat er The Cell gemacht.
Ja, ich würde sagen, der wurde ja ein bisschen abgewatscht, aber gerade visuell und so ist das halt echt
der Brett. Der ist auch geil, ja. Also die beiden Filme, ich finde so, danach geht Tarsem so ein bisschen rund. Also hier diesen Krieg der Götter.
Den fand ich auch noch gut.
Den fand ich nur visuell stark.
Ja, aber das hat gereicht.
Welchen ich tatsächlich...
Und der hat Henry Cavill erfunden, glaube ich, der Film.
Welchen ich unerwarteterweise richtig stark von ihm fand, war seine Schneewittchen-Verfilmung.
Die habe ich bis heute nicht gesehen. Spiegel.
Na, weil das Problem war ja, dass die ja fast zeitgleich mit diesem Snow White and the Huntsman ins Kino gekommen ist. Ja. Und dadurch, dass es halt Kristen Stewart und hier Chris Hemsworth und Charlize Theron gewesen ist, hatte der den krasseren Hype. Aber ich habe dann tatsächlich auch hier diesen Spiegel nur irgendwann mal im Fernsehen, glaube ich, gesehen. Mhm. So voll Schande. Aber da merkst du halt wieder, okay, ne, seine Kostüme und seine Sets und Julia Roberts hat den Spaß ihres Lebens, böse Königin zu spielen. Also das überträgt sich so, das fand ich echt sehr, sehr geil.
Ja, dann wäre es jetzt fast geiler, weil so wie Francis Lawrence so in den letzten Jahren war, vielleicht sollte Tarsem Singh lieber den zweiten Teil machen.
Ja, aber der ist auch durch, oder?
Ich wollte gerade sagen, der hat...
Aber das wäre doch ein gutes Comeback. Dieser
komische Ryan Reynolds...
hieß der Selfless?
Selfless oder irgendwie so.
Den habe ich auch nicht gesehen.
Von ihm?
Ja.
Bei Ryan Reynolds, da sage ich Obacht.
Ja, ich auch, aber ich habe halt nur
bei Deadpool 3 sage ich ganz laut Obacht.
Ich nicht. Ich habe nur Tarsem gesehen und gedacht,
nur das am Rande nochmal hier Deadpool zu erwähnen.
Ja. Aber ja, aber mal hat es auch zurückgekommen. Nicolas Cage, das wäre
ziemlich. Nicolas Cage schon als Konstantin.
Als Ghost Rider.
Nein.
Oder als Crossover. Oder als Lucifer.
Ja. Obwohl, DC, ja, DC Marvel ist egal.
Aber früher oder später wird sowieso darauf hinauslaufen, dass DC und Marvel irgendwas zusammen.
Gal Gadot hat sich das doch jetzt auch schon irgendwie gewünscht.
Wenn es nicht mehr noch krasser geht, dann müssen sie das halt machen. Gab es einen Comic
da
auch?
Ist alles vollkommen egal. Ich weiß gar nicht, warum ich mich da immer so aufrege. Es ist eigentlich so scheißegal.
Es ist noch nicht ganz egal zu sein.
Aber natürlich könnte man das machen, Nicolas Cage als Bösewicht. In Konstantin
ziemlich
wär ziemlich. Ich weiß nicht, was man da für ein... Doch, da gibt es wahrscheinlich tausende Bösewichte aus der Hölle und aus dem Himmel.
Ja.
Oder es gibt ein Multiversum und es gibt zwei Konstantin.
Oh. Ja, Multiversum.
Vielleicht gibt es dann wie bei Spider-Man No Way Home 3 und dann haben wir Matt Ryan auch noch mit drin. Und dann... Und dann haben wir hier Nick Cage aus Mandy als der ausrastet.
Ich freue mich auf die Toilettensequenz. Ja, genau.
Das wär dann so ein bisschen wie die bei Konstantin, wenn der Priester sich da durch den Laden säuft.
Mhm, stimmt, ja.
Nur mit noch mehr Geschrei.
Auch ein krasser Typ, ne? Dieser, wie gesagt, mir ist der Name ein bisschen entfallen. Ich habe Pruitt Taylor Vincent oder so.
Keine Ahnung.
Der hat wirklich gerade so zu der Zeit und noch ein bisschen früher immer so sehr prägnante Nebenrollen gehabt, weil er halt auch diese Sache mit seinen Augen hat.
Identität auch, ne?
Genau, Identität, den Killer quasi gespielt, oder?
Ja,
genau.
Ja.
Zumindest den mit den Identitäten.
Ja.
In der Rahmenhandlung.
Voll der Film.
Das mit seinen Augen halt auch alles. Stimmt, es tut mir leid.
Ey, der Film ist 20 Jahre alt, also sorry.
Aber super.
Ich habe den nochmal gesehen letztes Jahr. Er ist nicht mehr so geil wie damals, aber ist immer noch gut. Ja.
John Cusack. Das ist doch John Cusack, ne?
Ja. John Cusack in seiner Hochphase damals.
Und noch ganz viele andere.
James Mangold hat den gemacht.
Ray Liotta.
Der Film ist ja voll mit
Ray Liotta,
guten Schauspielern.
Ja, Dr. Cox, wie heißt er?
Ja, genau.
John C. McGinley.
Ja, genau.
Ja. Super. Ja, super Cast.
Amanda Pete.
Amanda Pete, ja.
Cool.
Das hat nee, aber wirklich, ja. Identität ist ein guter Film.
Ja. Ich hoffe, dass Nicolas Cage da seine Chance bekommt. Ich wusste das nicht, ich habe das irgendwie überlesen. Es wäre schon schön, so als Bösewicht Nicolas Cage mal.
Es wäre auch wirklich ein Move, womit man zumindest so eine bestimmte Gruppe an Leuten, uns zum Beispiel.
Ja, uns drei. Wir würden drin sitzen.
Wir würden reingehen. Auf wen kommt es denn sonst?
Ich meine, wir werden eh drin sitzen. Ja, so ist nicht. Aber das ist halt das, was ich meinte. Ne? Du brauchst noch ein paar Namen jetzt einfach neben Keanu Reeves, um halt wirklich zu sagen, okay, kommen denn doch noch ein paar mehr Leute irgendwie ins Kino.
Hauptsache nicht Ryan Reynolds.
Ja, ne, der soll Deadpool jetzt machen, das ist gut. Oh, der macht ja eh nichts anderes.
Dieser Ryan Reynolds, also, hey, das stimmt, aber das ist so ein bisschen das Johnny Depp-Problem. Beide Leute, die ich sehr mochte und dann halt irgendwo ab einer bestimmten
Johnny Depp ist nochmal 10 Klasse.
Ja, aber es ist halt in die gleiche Richtung. So, du hast halt eine krasse Rolle, obwohl du vorher schon andere gute Sachen gemacht hast und dann bist du halt,
nee, also da muss ich jetzt, also Johnny Depp mit Ryan Reynolds in einen Topf zu werfen.
Nein, das ist halt noch ein anderes Kaliber, aber trotzdem, das stimmt total, aber trotzdem ist es ja eine ähnliche Geschichte. Du hast ja wirklich diese krasse Rolle und seitdem macht er halt nichts anderes. Und Johnny Depp spielt halt fast immer Jack Sparrow. Also.
Ja, aber Johnny Depp hat, finde ich, noch mehr Variationen vorher einfach gehabt.
Ja,
so geile
wie
Filme.
Gesagt,
und bei Ryan Reynolds, Ryan Reynolds ist für mich einfach nur noch Deadpool. Und in allen Filmen seither, ob es dieses komische The Adam Project ist, ob es Free Guy ist oder keiner, ich sehe immer nur noch Deadpool.
Ja,
so.
Wir widersprechen uns doch gar
nicht. Er gibt
sich. Das ist doch genau das, was ich auch sage.
Ja, aber ich finde, Johnny Depp gibt sich selbst wenigstens, wenn er Jack Sparrow spielen soll, hat er sich irgendwo immer noch ein bisschen Mühe gegeben. Ryan Reynolds, finde ich, gibt sich nicht mal mehr
Mühe. Das kann
sein. Und Johnny Depp hat, während er Jack Sparrow gespielt hat, auch noch in kleinen Filmen immer mitgemacht. Auch inzwischen immer noch.
Ja, das stimmt. Aber das Problem
ist, ich möchte mal Ryan Reynolds in einem Film sehen, wo das Budget unter 50 Millionen ist.
Das gab's früher.
Ja?
Ja, früher, aber da war er auch noch.
Buried?
Da war er auch noch.
Ja, Buried. Da war das Budget wahrscheinlich unter.
Das ist auch der einzige Film. Nenn mir einen guten Film mit Ryan Reynolds.
Ja, Buried.
Ich liebe Smoking Aces, tut mir leid.
Hat er da eine Hauptrolle?
Da hat die Hauptrolle eigentlich im Smoking Aces. Er ist Schauspieler sogar da drin.
Echt?
Ja. Er hat am Ende eine Träne, die über seinen Bart läuft, glaube ich.
Oh.
Ja, guckt euch das
an. Ich mag den mit Denzel Washington ganz gerne, diesen Safe House.
Ja.
Den finde ich nicht schlecht. Da ist er nicht Deadpool.
Von Morbius-Regisseur Daniel Espinosa, glaube ich. Ne? Ja. Um das mal zu erwähnen, nochmal Morbius heute ins Spiel zu bringen. Irgendwie mache ich das gern.
Ich kann sagen, Morbius, it's Morbin-Time. Ne?
Ja.
Also ich glaube, wenn sie da irgendwann mal einen zweiten Teil verkünden, so nicht, ist das ey. Auch nicht so. Ich meine, der ist doch jetzt letztens irgendwie bei Netflix USA irgendwie auf Platz 1 der Top 10 beste Filme auf Netflix.
Ja, das ist so ein typischer Film, da haben halt viele Leute gehört, dass der so kacke ist und haben den deswegen nicht geguckt, aber sind halt neugierig und dann schalten sie halt bei Netflix mal ein. Ja. Ob das reicht, um einen zweiten Teil zu machen, bezweifle ich.
Von Netflix produziert dann.
Ja, das könnte sein. Ja,
für 300 Millionen Dollar. Ich meine,
die haben ja jetzt schon zumindest in den USA
mit
so ein
Dwayne Johnson und Gal Gadot und überhaupt.
Und Ryan Reynolds,
genau.
Der wieder als Hannibal King auftritt und Morbius jagt.
Scheißegal, ob das alles irgendwie DC-Leute sind oder so, als reingehauen.
Vollkommen egal. Einfach Geld auf den Tisch und machen. Die Blöden gucken es eh.
Genau. Boah,
hat er mich gerade blöd genannt?
Ja, du merkst so ein bisschen so diesen der Hass, den wir jetzt hier angefeuert haben bei Pascal. So, schnell, sag mir einen guten Film, damit ich wieder runterkomme.
So schlimm ist nicht.
Okay. Aber
Ryan Reynolds ist schwierig.
Ja, das stimmt. Damit sind wir durch,
oder? Ja, doch alle auf meinem Ryan Reynolds rum.
Ja, machen wir auch.
Oder hast du noch was, Markus?
Ich habe jetzt doch mal meine Notizen geguckt, aber da steht alles drin, was wir gesagt haben.
Gut, dann sind wir, glaube ich, durch für diese Woche. Und kurze Ankündigung für nächste Woche. Da kommt ja Halloween Ends. Mhm. Und das Spannende ist, dass die PV irgendwie am Abend vorm Kinostart ist. Das heißt,
ein gutes Zeichen.
Nee, ich darf hier nichts sagen. Und deswegen wird der Podcast nächste Woche dann wahrscheinlich erst am Freitag kommen oder so, weil ich weiß, furchtbar, aber da bin ich nicht da, also ist egal. deswegen, also der kommt da dann halt nicht schon am Donnerstag, sondern wahrscheinlich dann erst Freitag irgendwie, weil muss ja dann auch noch erst aufgezeichnet werden und sowas alles. Ich weiß auch noch gar nicht, wer da mit drin ist. Pascal wird wahrscheinlich auf jeden Fall mit dabei sein. Tobi ist ja jetzt nicht mehr dabei, der Mann, der hier die Fahne für diese Michael Myers-Filme hochgehalten hat.
Ja, also unser Riesenfan von dem Film.
Genau. Aber der wird garantiert gespannt zuhören, was dann hier zu Halloween Ends gesagt wird. Deswegen also nur kleiner Disclaimer für euch so, nächste Woche, Tag später, Podcast. Hört einfach nochmal diesen Podcast.
Damit immerhin einen Tag näher an Halloween dran.
Ja, genau.
Das stimmt.
Und damit brauchen wir noch Filme für unseren Halloween-Podcast, Pascal?
Theoretisch nicht.
Nee, wir sind eigentlich gut ausgestattet. Sind ja doch viele Ankündigungen noch gekommen, so was wir gucken sollen. Und
wer auch immer Jeepers Creepers Reborn geschrieben hat, schäm dich.
Ja, das haben wir auch gedacht. Also so viele gute auch Klassiker und dann Jeepers Creepers Reborn. Nein, nein, nein und nein. Das ist auf jeden Fall, das kommt auch alles irgendwie noch. An dieser Stelle bedanke ich mich bei Markus.
Ja, es hat mir wieder viel Spaß gemacht.
Dass du hier dein Wiederdebüt gefeiert hast mit Constantine.
Das war super. Ich bin ja auch gerne wieder öfter hier und ich freue mich auch ganz doll auf Constantine 2. Jetzt noch mehr als vorher.
Constantine 2.
Ja. Constantine.
Und Pascal, es war wie immer ein Fest.
Für mich auch.
Und mit euch da draußen ist es immer ein Fest. Deswegen danke an euch und bewertet uns bei Apple Podcasts, Spotify, wo auch immer ihr irgendwas bewerten könnt, was mit Leinwandliebe zu tun hat. Oder schickt uns eine Mail an leinwandliebe@filmstarts.de. Wir hatten jetzt ja, glaube ich, auch schon Van Helsing und Beautiful Mind.
Nein.
Wenn ihr Pascal was richtig Gutes tun wollt, dann wünscht euch jetzt ganz häufig.
Wünscht euch bitte Van Helsing. Ich glaube, das wird auch lustig.
Das wird auf jeden Fall auch lustig. Deswegen schreibt uns da einfach eine Mail und wir hören uns nächste Woche, also ihr hört mich nächste Woche nicht wieder, aber wir hören uns nächste Woche wieder. Quasi im Namen von Filmstarts Leinwandliebe hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.